Herzlich willkommen zu Frau verliebt, dem lesbischen Podcast. Alle reden momentan über Heated Rivalry. Ich hingegen möchte den Moment nutzen, um über zwei Sapphic-Serien zu sprechen, die mich gerade sehr beschäftigt haben. The Hunting Wives und Pluribus. Ich werde so darüber sprechen, dass ich keine Major Spoiler, was die Handlung betrifft, verrate. Ihr könnt also ruhig zuhören, wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt. Vor allem möchte ich in dieser Folge darüber sprechen, was lesbische Repräsentation in aktuellen Serien heute so erzählt und warum mich das mehr über mich selbst gelehrt hat, als ich erwartet hätte. Viel Spaß! Zwei Erfolgsserien, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die eine hatte mir den Wunsch geweckt, mein Konzept von Moral weit zu dehnen. Die andere hat mich dazu gebracht, mich zu fragen, was eigentlich Liebe ist, inwiefern sie ein Gegenüber braucht und in was wir uns eigentlich verlieben. The Hunting Wives und Pluribus sind beides aktuelle Serien mit zentralen Sapphic Love Stories, aber sie erzählen völlig verschiedene Geschichten darüber, was Begehren, Nähe und Liebe bedeuten könnten. Und vielleicht liegt darin gerade etwas sehr Zeitgemäßes, weshalb ich dachte, da möchte ich unbedingt drüber sprechen. Steigen wir ein mit The Hunting Wives. Diese Serie läuft in Amerika auf Netflix. In Deutschland könnt ihr sie bei Magenta TV sehen. Und diese Serie hat auf jeden Fall für Aufsehen gesorgt. Und zwar hat sie 2025 über 5 Wochen die globalen Top 10 mit über 20 Millionen Views angeführt und sorgte halt für viel Gesprächsstoff, weil sie polarisiert. Also die einen Leute liebten diese Serie und die anderen hassten sie. Auf jeden Fall wurde angesichts des großen Erfolgs die Serie bereits für eine zweite Staffel verlängert. Worum geht es in The Hunting Wives? Im Zentrum dieser Geschichte steht Sophie, eine Frau, die mit ihrem Mann und Kind in eine wohlhabende, konservativ geprägte Kleinstadt in Texas zieht. Nach außen wirkt alles erstmal sehr geordnet, Familie, gesellschaftliche Regeln, klare Rollenbilder. Aber ziemlich schnell wird deutlich, dass unter der Oberfläche vieles brodelt. Sophie ist neu in dieser Welt, steigt ein wie eine Beobachterin, eher unsicher mit allem, jemand, der noch keinen festen Platz hat. Und um ihren Mann zu unterstützen, begleitet sie ihn zu einer Veranstaltung, wo sie auf die Frau des Chefs ihres Mannes trifft, Margot. Margot ist das Gegenteil von unauffällig. Sie ist sehr selbstbewusst, dominant, ein bisschen provokant, verheiratet mit einem Mann, der sich anschickt, Gouverneur von Texas werden zu wollen. Von ihrer ersten Begegnung an entsteht zwischen Sophie und Margot sehr schnell eine intensive Spannung. Sophie lässt sich darauf ein, mit Margot und deren Freundin, allesamt sehr oberflächliche und eher unangenehme Frauen, mehr Zeit zu verbringen und hierher der Titel der Serie, zum Beispiel jagen zu gehen. Etwas, was die Texanerinnen lieben, was Sophie hingegen ja noch nie gemacht hat und was für sie eine komplett fremde Welt ist. Aber speziell die Aufmerksamkeit, die sie von Margot erhält, macht irgendwie, dass sie sich tiefer und tiefer in dieser seltsamen Welt verstrickt. Zwischen Sophie und Margot besteht eine Anziehung, die auf jeden Fall erotisch ist, aber auch mit Macht, Bewunderung und Abhängigkeit zu tun hat. Also früh wird klar, aus dieser Verbindung kann keine harmlose Affäre werden. Das ist alles irgendwie gefährlich. Für Sophies Selbstbild, für ihr moralisches Koordinatensystem und für das ganze fragile Gleichgewicht dieser Gemeinschaft. Und ohne jetzt alle Twists und Turns hier zu spoilern, merkt man einfach schon, da ist einiges schwierig dran. Was ich sehr interessant und verstörend zugleich an dieser Serie fand, ist diese krasse Doppelmoral oder dreifach, vierfach Moral bis zu dem Punkt, wo es einfach gar keine Moral mehr gibt. Und das betrifft eben auch die zentrale Sapphic Storyline der Geschichte zwischen Sophie und Margot. Da ist Machtgefälle, Manipulation, emotionale Abhängigkeit, Dynamiken, bei denen wir halt schnell sagen können, das ist nicht gesund, nicht gut, das ist toxisch. Aber da ist eben auch diese starke erotische Spannung zwischen diesen zwei Frauen. Die Serie macht sofort klar, dass da etwas zwischen denen in der Luft liegt und das auf eine offensive Weise, wie ich sie selten gesehen habe. Zugleich hat sie, finde ich, ein gutes Tempo, die das Knistern zwischen beiden langsam aufbaut und steigert. Und jetzt wird's interessant, denn ich merkte beim Schauen, wie ich mehr und mehr bereit wurde, meine moralischen Bedenken, die gegen diese Beziehung oder Affäre oder was auch immer sprechen, ein Stück weit zu dehnen. Jetzt nicht zu ignorieren, aber beiseite zu schieben und zu relativieren. Why? Queere Liebe als Rechtfertigung? Also ich fand das super interessant zu beobachten. An The Hunting Wives kann man vieles schwierig finden. Diese ganzen Klischees über Amerikaner und vor allem Republikaner, die wahnsinnige Oberflächlichkeit, das teils Absurde daran und die Toxizität, die dort zwischen den meisten, wenn nicht sogar allen Charakteren herrscht. Und das habe ich auch alles gesehen. Und trotzdem erwischte ich mich bei dem Gedanken, vielleicht wird es ja doch Liebe. Vielleicht gibt's irgendwo unter all dem einen echten Kern, etwas Wahrhaftiges, etwas, was diese Spannung rechtfertigt. Und so war ich bereit, all das wirklich Bedenkliche zur Seite zu schieben, hoffend darauf, dass zwischen Sophie und Margot etwas läuft. Und nicht nur das, auch hoffend, dass etwas mit mehr Substanz zwischen ihnen läuft. Warum ich bereit war, dafür so viel Schwieriges irgendwie hinzunehmen, das ist eine sehr gute Frage und ich kann darüber nur mutmaßen. Vielleicht aus dem Wunsch heraus, dass lesbische Geschichten endlich ernst gemeint sind? Vielleicht aus der Sehnsucht nach Intensität, die über den Alltag hinausgeht? Vielleicht auch ein bisschen aus dem Glauben an die alte Erzählung, wenn etwas intensiv ist, muss es bedeutungsvoll sein. Queeres Begehren als Gefahr. Das queere Begehren erscheint in The Hunting Wives auf jeden Fall nicht als etwas Sanftes oder Selbstverständliches, sondern als etwas Gefährliches. Als etwas, das destabilisiert und Beziehungen sprengt. Das Menschen quasi aus der, in Anführungszeichen, normalen Ordnung herauszieht. So gesehen bedient sich die Darstellung eines sehr bekannten alten Motivs. Der Charakter Margot ist eindeutig sowas wie die gefährliche Frau, die femme fatale. Die Frau, die andere Frauen verführt und ins Verderben zieht. Das ist kein neues Bild. Das kennen wir aus unzähligen Erzählungen, beginnend bei der Antike und religiösen Geschichten. Eva, Lilith, Salome, Judith. Frauen, die mittels ihrer Sexualität, ihrer Attraktivität Männer letztendlich in den Tod führten. Die Gefahr und die Schuld werden hier in den ältesten der alten Erzählungen mit weiblichen Reizen verknüpft. Männer verlieren dadurch Kontrolle, Vernunft, Macht und am Ende sogar ihr Leben. Aber wenn es sich jetzt um lesbisches Begehren handelt, bekommt das nochmal ein ganz anderes Gewicht. Mit einer queeren Femme Fatale-Figur ist die Gefahr quasi doppelt so groß wie sowieso schon, denn sie entzieht sich der heterosexuellen Ordnung. Sie destabilisiert jetzt nicht nur Männer, sondern das ganze soziale Gefüge und sie verführt andere Frauen, also zieht sie raus aus der Norm. Die Figur der Femme Fatale erzählt uns also viel über gesellschaftliche Angst, sehr alteingesessene gesellschaftliche Angst vor weiblicher Lust und Angst vor Lust, die sich nicht kontrollieren lässt. Denn die Femme Fatale lässt sich nicht kontrollieren. Darf queere Repräsentation problematisch sein? Tja, irgendwie spannend. Weil warum muss das alles so toxisch sein? Ich glaube, das geht wahrscheinlich sehr vielen queeren Menschen so. Wir wünschen uns doch eher eine Repräsentation, die nicht leidvoll ist, nicht zerstörerisch, nicht tragisch endet oder toxisch ist. Aber andererseits, wer will denn auch glattgebügelte Figuren? Heterosexuelle Figuren dürfen schon seit Jahrzehnten moralisch fragwürdig sein. Grausam oder egoistisch, auf jeden Fall ambivalent. Warum erwarten wir von queeren Figuren, dass sie irgendwie besser wären, dass sie Vorbilder sind und was reparieren? Aber wann wird problematische Darstellung zu schlechter Repräsentation? Und wann ist sie ein Ausdruck von Komplexität? Ich habe darauf auch keine einfachen Antworten. Vielleicht ist die unangenehmste Frage aber auch gar nicht, was jetzt The Hunting Wives über Queerness sagt, sondern was meine Reaktion über mich sagt. Warum zieht mich diese Intensität an? Warum fasziniert mich Begehren, das offensichtlich mit Gefahr verbunden ist? Verwechsel ich hier vielleicht Intensität mit Tiefe oder auch viel Drama mit Bedeutung? The Hunting Wives zeigt wahrscheinlich weniger, wie queere Liebe ist, sondern eher, wie sehr wir alle durch bestimmte Erzählungen geprägt sind, wie stark Begehren und Projektion miteinander verwoben sind, wie leicht wir auch mal Hoffnung dort hineinlegen, wo eigentlich Warnsignale sind. Kommen wir jetzt zu der anderen Serie, die ich mir ziemlich schnell nach The Hunting Wives ebenfalls reingezogen habe. Pluribus. Pluribus ist eine Serie von Apple TV und ist die meistgestreamte Apple TV-Serie aller Zeiten. Hauptdarstellerin Rae Seahorn hat gerade einen Golden Globe für ihre Rolle als Carol Stoecker bekommen. Eine zweite Staffel ist bestätigt. Und Pluribus ist so eine Serie, die mich geistig total mitgerissen hat. Tagelang spukte diese Serie und die Fragen, die sie in mir auslöste, durch meinen Kopf, weil sie so ganz viele Was-wäre-wenn-Fragen aufwirft und ich so spannend fand, zu versuchen, die für mich zu beantworten. Worum geht es in Pluribus? Carol Stoecker ist eine Fantasy-Autorin und vom Leben eher genervt als begeistert und mit einer Frau zusammen, was aber niemand weiß. Sie schreibt Heteroromanzen, wobei sie das männliche Love Interest eigentlich lieber zu einer Frau gemacht hätte, sich aber nicht getraut hat und ist mit diesen Büchern sehr erfolgreich. In dieser Phase ihres Lebens empfängt die Erde ein Signal aus dem All, in dem eine Sequenz steckt, die sich dann auf der Erde wie ein Virus ausbreitet. Plötzlich verschmilzt die gesamte Menschheit zu einem Kollektivbewusstsein. Also die einzelnen Menschen teilen jetzt alle dieselben Gedanken und Erinnerungen. Das Individuum ist fort. Carol gehört zu den wenigen, die immun sind. Während die Welt um sie herum jetzt immer glatter und einheitlicher wird, kämpft Carol darum, so etwas wie ein eigenes Ich zu behalten. Denn das Ziel des kollektiven Bewusstseins ist es, sich auch die letzten Individuen einzuverleiben. Und jetzt wird sehr interessant, in dem Versuch, sich der feindlich gesinnten Carol zu nähern, schickt dieses kollektive Bewusstsein ihr eine Frau, die natürlich ebenfalls das kollektive Bewusstsein hat, aber vom Typ her quasi Carols absoluter Traumfrau entspricht. Der ist Sosha. Und irgendwie wird es für Carol jetzt immer schwieriger, ihre Feindseligkeit aufrecht zu erhalten. Diese Serie hat mich besonders oft fragen lassen, was würde ich in dieser Situation tun? Ich konnte mich gut mit Carol identifizieren und das auch gerade, weil sie wirklich kein perfekter Mensch ist. Sie ist nicht besonders stark, handelt nicht besonders richtig, sie zweifelt, sie sucht, sie ist total einsam und überfordert in dieser völlig veränderten Welt. Jetzt tritt dieses neue kollektive Wir ihr also in Form einer Frau gegenüber, die Carols Vorstellung der idealen Frau entspricht. Und die ist super freundlich zu ihr, super zugewandt und erfüllt ihr wirklich jeden Wunsch. Und Carol wehrt sich zunächst, traut dem Kollektiv natürlich nicht und dementsprechend auch nicht dieser Ausgabe, die in Form von Sosha vor ihr steht. Aber jetzt, wo alle anderen Menschen eins sind, lebt Carol quasi in kompletter Isolation. Und langsam wird diese Einsamkeit und das Bedürfnis nach Kontakt so groß, dass sie sich Soshas Gesellschaft wünscht. Soshas oder die des Kollektivs? Denn klar, irgendwo in diesem Kollektiv sind auch die Erinnerungen der echten individuellen Sosha, aber Sie ist eben nicht sie. Also, ja, jetzt mal abgesehen von dieser crazy Situation überhaupt, dieser Invasion und dem Schicksal, eine der wenigen Überlebenden, Immunen zu sein, wie spannend ist bitte allein diese Beziehung zwischen Carol und Sosha? What is love? Ich meine, stell dir vor, du bekommst deine Traumfrau vorgesetzt und sie ist super nett und toll und alles, was du dir wünschen könntest, und du fühlst, du willst ihr schon gern nah sein, aber du weißt auch, eigentlich ist sie nur eine Illusion. Sie ist kein für sich stehendes Gegenüber, sondern jemand, der quasi wie eine auf dich zugeschnittene KI alles so tut und sagt, dass es dir gefällt. Sie ist toll, aber sie ist nicht echt. Ja, aber was, wenn du dich irgendwie trotzdem in diese Illusion verliebst? In was verliebst du dich dann? In was verlieben wir uns überhaupt? Das sind solche Fragen, die Pluribus so interessant und zugleich auch so unbequem macht. Wir sind gewohnt zu denken und zu fühlen, Liebe braucht ein Gegenüber, Liebe braucht Gegenseitigkeit. Klar. Aber ich meine, auch das kollektive Wir sagt, Carol, wir lieben dich. Wir lieben alle Lebewesen. Das könnte auf den ersten Blick ja sogar tröstlich wirken, allumfassend, grenzenlos. Hier wird niemand ausgeschlossen. Das ist schon fast spirituell. Aber etwas in mir und auch in Carol sträubt sich da. Denn individuelle Liebe lebt ja von der Zuschreibung, du bist gemeint und nicht die anderen. Du bist bei mir sicher. Das Kollektiv aber sagt, wir lieben dich und deshalb wollen wir dich zu uns machen. Und hier wird's wieder ganz schön schräg, oder? Denn kann Liebe ohne Freiheit noch Liebe sein? Ich fand super spannend, mir beim Gucken dieser Serie eben solche Fragen zu stellen. Könnte ich da widerstehen? Die Traumfrau ignorieren und im Umkehrschluss die völlige Einsamkeit wählen oder mich für meine Sehnsucht nach Liebe korrumpieren lassen? Und wenn ja, wäre das eigentlich so schlimm? Denn auch das ist eine interessante Frage, die Pluribus aufmacht. Klar, das kollektive Bewusstsein hat quasi eine Invasion durchgeführt und man könnte sagen, alle Individuen werden von ihm geschluckt und aufgelöst, aber wenn doch im Wir alle glücklich sind und es der Erde, den Tieren und allem besser geht als zuvor, ist das wirklich die schlechtere Alternative? Zutiefst queer, vollkommen universell. In ihrer Dankesrede für den Golden Globe, den Reese Seehorn gerade für ihre Rolle als Carol gewonnen hat, sagte sie, dass sie so schön findet, dass die Queerness von Carol zwar ausmacht, wer sie ist, aber dass es dennoch nicht das Ausschlaggebende sei. Und ich finde, das fasst ziemlich gut zusammen, wie es hier aussieht mit der Queerness in Pluribus. Denn einerseits würde diese ganze Story auch genauso gut mit einer straighten Frau in der Hauptrolle funktionieren. Die würde sich dieselben Fragen stellen. Und das macht die allgemeine Aussage über Liebe so wunderbar allumfassend. Wirklich jeder Mensch kann sich in diese Situation, in diese Zwickmühle hineinfühlen. Sie ist einfach universell nachempfindbar. Andererseits ist es eben auch ein klarer, wichtiger Anteil von Carol, lesbisch zu sein. Als Teenager in ein Conversion Camp gesteckt worden zu sein. Sich als Mainstream-Autorin nicht zu trauen, eine Liebe zwischen zwei Frauen ins Zentrum ihrer Romane zu stellen. In Carol ist dieser große, epische Konflikt der Serie, sich nicht der Masse anpassen zu lassen und gleichzeitig zu strugglen, der Masse eben nicht zu entsprechen, schon durch ihre eigene Queerness angelegt. Damit spiegelt sich quasi der overall große Konflikt im Außen mit der Invasion auch in ihrem tiefsten Inneren. Somit ist Pluribus nicht zufällig queer, zutiefst queer sogar und gleichzeitig total universell. Und das, finde ich, ist wahrscheinlich eine der schönsten, irgendwie befriedigendsten queeren Repräsentationen, die ich bisher so zu sehen bekommen habe. Was sagt uns das über aktuelle lesbische Repräsentation? Tja, also wenn ich The Hunting Wives und Pluribus nebeneinander lege, merke ich, wie unterschiedlich und gleichzeitig auch wie verwandt diese beiden Serien über Liebe sprechen. The Hunting Wives zeigt queeres Begehren als etwas Gefährliches. Die Serie spielt mit diesem uralten Motiv der Femme Fatale, aber auf eine queere Weise. Und ich bin mir noch nicht sicher, wo die Serie hin will, wenn es jetzt in die nächste Staffel geht. Das bleibt abzuwarten. Mir hat die Serie auf jeden Fall gezeigt, dass ich es genieße, weibliches Begehren zu sehen. Aber auch, wie bereitwillig ich scheinbar Probleme relativiere, wenn ich auf Liebe hoffe. Pluribus dagegen geht quasi den entgegengesetzten Weg. Hier ist Liebe auch gefährlich auf eine Art, aber nicht laut, nicht eskalierend, sondern leise, existenziell und zutiefst verunsichernd. Die Serie fragt nicht, wem begehre ich, sondern was meine ich eigentlich, wenn ich sage, ich liebe? Und vielleicht ist genau das spannend an lesbischer Repräsentation in aktuellen Serien. Sie ist leidenschaftlich und sie darf unbequem sein. Beide Serien zeigen lesbische Liebe nicht gerade als Ideal, aber als Erfahrungsraum, der ernst genommen wird. Ein Raum, in dem wir uns als ZuschauerInnen selbst begegnen, mit unseren Sehnsüchten, unseren Projektionen, unserer Angst vor Einsamkeit und unserem Wunsch, gemeint zu sein. Und wenn Serien das leisten, dann erzählen sie vielleicht nicht, wie queere Liebe ist, sondern warum sie uns so beschäftigt. Sagt mir, was denkt ihr über The Hunting Wives und Pluribus? Schreibt es mir am liebsten über Instagram. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, wenn ihr euch jetzt eine oder beide Serien anschaut. Bis demnächst.